Der X-Technik Videocast. Smarte Produktion.
Beim Thema Sicherheit scheiden sich die Geister. So entscheidend sie für alle Betriebsgrößen ist, so unklar sind oft ihre gesetzlichen Bestimmungen und Anforderungen. Beim Weg zur sicheren und auch smarten Produktion kommt oft einiges auf den Unternehmer zu. Umso entscheidender ist es, sich mit Partnern an der Seite gut beraten zu fühlen. Auf was es dabei ankommt und inwiefern bereits kleine, aber wichtige Schritte gezielt Mehrwerte erzielen können, erklärte René Pfaller, Geschäftsführer AVS Schmersal Österreich, im folgenden Videocast-Interview. Viel Spaß dabei. Wir sind heute bei AVS Schmersal im 23. Wiener Gemeindebezirk. Und erst einmal danke für die Einladung. Und Sie sind neuer Geschäftsführer, Herr Pfaller, seit Anfang des Jahres. Von daher ist wirklich eine tolle Idee, dass wir beide hier jetzt auch zusammenkommen und ein bisschen über das Portfolio und die Ausrichtung auch sprechen und auch über Ihren Background. Das wäre sozusagen die Einstiegsfrage. Also wie gesagt, Sie sind seit Anfang des Jahres Geschäftsführer und haben, soweit ich weiß, auch ein umfangreiches Know-how im Bereich industrielle Bildverarbeitung. Und Schmersal bzw. die Schmersal-Gruppe entwickelt und produziert rund 18.000 verschiedene Schaltgeräte und ist mit diesem Sortiment auch größter Anbieter der Welt. Und jetzt ist sozusagen die Frage, mit dem Background, den Sie haben und dem, was die Schmersal-Gruppe anbietet, passt das zusammen? Können Sie damit was anfangen und ein bisschen was einbringen?
Jetzt erstmal herzlich willkommen im Haus. Wir freuen uns sehr über den Besuch und die Möglichkeit. Ja, Sie haben es richtig erwähnt. Ich habe einen Background im Bereich Bildverarbeitung, industrielle Bildverarbeitung. Das waren vor gut 20 Jahren meine ersten Steckenpferde, meine ersten Berührungspunkte mit der Automatisierungstechnik. Es war ein Zeitpunkt, wo Bildverarbeitung noch absolutes Neuland war, muss man dazu sagen. Also es gab ganz wenig, die wirklich Erfahrung hatten auf dem Sektor. Es war anfangs sehr stark 2D-lastig, später kam dann die 3D-Technologie dazu. Und es war auch zuletzt mein Hauptfokus, sage ich jetzt mal. Allerdings gab es dazwischen doch in den 20 Jahren viele Jahre, wo ich relativ viel Berührungspunkte natürlich auch mit anderer Sensortechnologie hatte. Und das hat sich im Laufe der Jahre eigentlich zu einem sehr kompletten Bild, denke ich, auch geformt. Also es ist von Optoelektronik, das natürlich einer meiner Schwerpunktthemen war, über Näherungstechnologien, über Füllstandsfluidsensorik, über Encoder, Motorfeedback, also auch Antriebstechnik ist mir da nicht fremd. Also durchwegs, glaube ich, ein sehr breites Spektrum kennenlernen dürfen, auch sehr viele unterschiedliche Kunden und Branchen kennenlernen dürfen. Und eines, was aber uns hier auf jeden Fall begleitet, ist das Thema Sicherheitstechnik, weil die war eigentlich stets Begleiter und Steckenpferd, das eigentlich immer mitgeritten ist, wenn man so sagen kann. Mhm. Wir haben eigentlich zunehmend eine, ich sage jetzt mal, Verschmelzung der klassischen Sensorik mit der Sicherheitsfunktion erlebt. Das würde ich sagen, ist die letzten 10 Jahre ganz, ganz stark wahrzunehmen gewesen, weil man eben auch erkannt hat, dass die Sensorik und die Sicherheitstechnik gut integriert kein Hindernis ist oder sozusagen auch Optimierungspotenzial bietet. Und ich glaube, das sind durchaus Qualifikationen, die man über das viele Applikationswissen, über das Technologiewissen sinnvoll vereinen kann, um wirklich auch Mehrwert für den Kunden zu generieren. Und,
ja. Genau, Sie haben es auch erwähnt, also gerade das Safety-Thema ist ja wirklich stark im Fokus und wird auch immer entscheidender. Also eben, es sind ja auch schon viele Jahre, die man jetzt sozusagen über das Thema redet oder auch im Einsatz hat, aber es ist nach wie vor natürlich immer dann auch im Fokus und ganz wichtig. Was vielleicht auch so ein bisschen zu diesem Begriff der Industrie 4.0 oder smarten Produktion dann auch fällt. Und ich weiß eben, dass die Schmersal Gruppe im Portfolio ja auch die Industrie 4.0 tauglichen Safety-to-Cloud-Lösungen anbietet. Das ist ja nur ein Teil sozusagen von dem breiten Portfolio. Ja. Und diese Safety-to-Cloud-Lösungen sind ja Sicherheitszuhaltungen und Sicherheitssensoren, die Sie ja auch eben schon erwähnt haben, die über ein Edge Gateway Daten in die Cloud übertragen. Mhm. Hat dieses Ganze sozusagen, dieses Angebot und das, was ich eben erwähnt habe, auch wirklich etwas mit der smarten Produktion zu tun oder ist es ein Teilbereich? Wie sehen Sie das?
Na, natürlich, also smarte Produktion kann nur über Vernetzung von Daten funktionieren. Anders ist es nicht machbar und was man, glaube ich, zunehmend die letzten Jahre auch gesehen hat, ist, dass Smart auch typischerweise bidirektionale Kommunikation erfordert. Das heißt, eine Sensordatenquelle, die nur einseitig Dateninformationen liefert, ist dann nur bedingt smartfähig. Also es ist ja auch ein ganz wichtiger Bestandteil oder eine ganz wichtige Grundidee von diesem smarten Ansatz, eben auch möglichst schnell Formatwechsel auf gewisse physikalische Kenngrößen, Temperatur, Druck, was auch immer reagieren zu können, um hier sozusagen auch eine Anpassung der Maschine sozusagen auch im laufenden Betrieb im Prinzip auch mit möglichst wenig Aufwand zu gewährleisten. Und das Gateway, das Sie ansprechen, liegt auch gerade beispielsweise vor uns. Das ist ein Edge Gateway, wo wir die Sicherheitssensorik sozusagen mit der übergeordneten Feldbusebene und in weiter Folge darüber hinaus der Cloud-Ebene verbinden können. Und das ist, wie gesagt, eigentlich, wie wir gesagt haben, die Grundbedingung, ja, dass man überhaupt diese Daten bekommen kann, dass man die überhaupt zugänglich hat, ja, und eben auch dann mitunter die Möglichkeit hat, Stichwort IO-Link und Safety beispielsweise, auch dann die Möglichkeit hat, bis in die Feldebene hinunter zu kommunizieren, bis wirklich zu den einfachsten Teilnehmern, die ich in einer Produktionsanlage typischerweise finden kann, sprich Schaltausgänge, beziehungsweise diese dann zu digitalisieren, eben beispielsweise über IO-Link oder ähnliche Technologien, um eben überhaupt erst diese Metaebene smart erreichen zu können. Ja.
Das heißt, es ist ja nichts Neues. Also wie schon gesagt, Wir reden da schon sehr, sehr lange drüber. Und natürlich auch Ihre Kunden, die haben das ja im Fokus. Man kennt das Portfolio auch von verschiedensten Veranstaltungen, Messen. Wie ist Ihre Erfahrung jetzt wirklich im Einsatz in Österreich? Also ist da noch sehr viel Potenzial oder ist das mittlerweile am guten Weg? Wie sehen Sie das?
Ja, auch das Thema, Sie haben vollkommen recht, wir thematisieren das. Also ich sage mal, IO-Link begleitet mich auch schon bald 20 Jahre und das war für mich immer so ein Steckenpferd auch, um einfach auch das Potenzial aufzuzeigen, das tatsächlich Unternehmen mit relativ einfachem Aufwand haben oder nutzen könnten. Sie haben absolut recht, das Potenzial ist sicherlich noch groß. Ja. Wir erleben aber allerdings schon, dass die letzten Jahre zunehmend mehr und mehr natürlich das Thema auch aufgreifen und wirklich auch erste, ich sage jetzt mal zumindest kleine Gehversuche machen. Und wie gesagt, wir sehen es ja auch beispielsweise, wie eben solche Gateway-Technologie mehr und mehr ins Feld kommt. Und oftmals ist der Einstieg für den Kunden auch hier schlicht und ergreifend, sich an der Verdrahtung einfach Aufwand zu ersparen, indem man einfach hier Insellösungen, vor allem auf verteilten Systemen, verwendet werden und sozusagen man sozusagen so langsam in die Materie vorschnuppert sozusagen, ohne dass man jetzt seine ganze Grundidee der Steuerung und wer regelt was und so weiter überdenken muss, sondern oftmals ist wirklich der Zugang über die Reduktion der Verdrahtungsaufwände eben das Zusammenfassen mehrerer Sensorsignale. Ja.
Und das heißt, da kommen wir auch wieder auf dieses Thema, Österreich ist KMU geprägt, das spricht natürlich dann alle Unternehmensgrößen auch an, das ist ja meistens der Hemmschuh auch ein wenig wahrscheinlich.
Ja, ich muss dazu sagen, wie gesagt, am Beispiel IO-Link kann man es, glaube ich, recht gut festmachen, dass auch ich, glaube ich, die letzten Jahre sehr stark auch am österreichischen und sonst südosteuropäischen Markt sehr stark mitgestalten durfte. Man erlebt einfach eine gewisse, oder man hat sehr stark Ressentiments erlebt seitens der Kunden. Man überlegt sich, dass die Automatisierung, sage ich immer, ist keine hochdynamische Industrie, das heißt Never Change a Winning Team.
Passt sehr gut.
Allerdings, die Mehrwerte, die wir da wirklich zeigen können und die für Kunden da sind, die sind wirklich, die lassen sich wirklich sehen und das bewegt natürlich immer mehr und auch vor allem die Schulungsmaßnahmen, die man tut, die Veranstaltungen, die Weiterbildungsmöglichkeiten, die Webinare, also das tut alles seines dazu bei, dass immer mehr natürlich auch da mutig werden und auch mal probieren. Ja. Und wie schon gesagt, und sei es am Anfang wirklich nur als Verdrahtungskonzept und dann sozusagen feststellt, hoppla, da geht ja noch mehr, da kann ich noch viel mehr optimieren, was meine Maschine betrifft und tatsächlich auch einen Mehrwert generieren. Und das geht ja letztendlich. Es geht ja nicht darum, dass wir oder irgendein anderer Hersteller jetzt partout die Technik verkaufen wollen, sondern es muss ja letzten Endes irgendwas unterm Strich dabei rausschauen für den Kunden und für den Nutzer.
Genau, wie Sie sagen, Mehrwert dann auch einfach, dass man dann sieht, dass man etwas einspart oder einfacher hat, weil gerade in den kleinen Unternehmen ja auch immer die Frage ist, der Mitarbeiter, wer ist dafür zuständig? Ja. Habe ich Experten?
Ja, das ist ein super Stichwort auch. Wie gesagt, auch da sehen wir, aber auch andere Unternehmen natürlich zunehmend auch unseren Job. Also ich glaube, was man die letzten 10 Jahre plus sehr stark wahrgenommen hat, ist, dass sich viele Hersteller, so Schmersal, stark vom Produkthersteller zum Systemlieferanten, in weiterer Folge zum Lösungsanbieter auch etablieren, weil wir natürlich auch gerade in der, mit der Komplexität, die auch beispielsweise jetzt die Sicherheitstechnik verstärkt, natürlich jetzt auch mitbringt, wenn man jetzt wieder eine Erweiterung der Maschinenverordnung, Cybersecurity wieder Stichwort und, das volle Potenzial zu nutzen aus einer Anwendung, wenn wir jetzt beispielsweise in der Robotik bleiben, ist schon eine Aufgabe, wo doch in der Regel sehr, sehr viel Fachkompetenz notwendig ist, sei es jetzt in der Robotik, sei es jetzt in der Mechatronik, Elektronik, Steuerungstechnik bis hin zum Maschinenbau und jetzt eben auch noch die IT-Komponente, die hinzukommt. Deswegen glaube ich, hat der Kunde oder braucht der Kunde in der Regel oder ist er zumindest beraten, wenn er einen verlässlichen Partner an der Seite hat, der ihm da eben auch mit Konzepten unterstützen kann, Sicherheitskonzepte erstellen
Beratung,
kann.
Beratung, wie Sie auch gesagt haben. Da möchte ich nochmal kurz darauf zurückkommen. Das heißt, das Webinarangebot und die Beratungen, die machen natürlich einen Sinn, aber hat vielleicht der Zuspruch auch ein bisschen durch die Jahre mit Corona dazu gewonnen? Gibt es da mehr Nachfrage oder hat es überhaupt keinen Zusammenhang?
Also absolut. Also ich kann es selber nur von und Sie werden es vielleicht aus dem Privaten auch festgestellt haben, dass sich natürlich sehr, sehr vieles auch in Richtung Webinare verlagert hat. Es kommen allerdings schon, Gott sei Dank, wieder auch die persönlichen Treffen zustande, die persönlichen Schulungen zustande. Ich halte das natürlich auch für absolut notwendig und sinnvoll, weil letzten Endes ist es ein People-Business, es geht um Menschen. Ja. Und ich halte das einfach auch für notwendig und sinnvoll, da wirklich auch in der gemeinsamen Interaktion auch die Bedürfnisse wirklich zu verstehen. Das ist natürlich oft über Online-Kanäle manchmal etwas schwieriger, wenn man sozusagen sich nicht hundertprozentig reinversetzen kann. Wenn man dann an der Anlage steht, den Kunden besucht, kann man natürlich in der Regel auch mit dem, was man wahrnimmt, viel eher auch eine wirklich zielorientierte Kundenlösung schaffen.
Und das wird abgedeckt? Also die Mitarbeiter von AFA Schmerzei sind dann auch vor Ort?
Genau.
In allen Bundesländern und überall, wo sozusagen der Schuh dann drücken würde?
Ganz genau. Und wie ich schon erwähnt habe, dass der Bereich Technikum ist sozusagen unser Bereich Dienstleistung, Schulung, Consulting, wenn man so sagen kann, bis hin zur Gesamtlösung, also sprich Outsourcing bieten wir dort auch an. Da haben wir hier sozusagen unser internationales Konzernkonstrukt im Hintergrund, unsere internationale Unternehmensverflechtung, wo wir dann eben auf Kollegen und Ressourcen zurückgreifen können. Das heißt, wir haben da wirklich stets gewährleistet, dass wir State of the Art Informationsschulungsmaterial anbieten können und eben auch über entsprechendes Engineering-Abteilung und entsprechende Kollegen im internationalen Kontext auch entsprechend wirklich
agieren. Sich,
genau, und uns auch gegenseitig unterstützen können. Also es ist, wie schon erwähnt, aber eine sehr große Aufgabe, eine State-of-the-Art-Safety-Lösung beispielsweise in einer Robotikanwendung zu realisieren. Das ist nicht trivial, sagen wir so. Wenn wir wirklich das Maximum rausholen wollen, und ich glaube, das muss oder sollte in der Regel auch das Ziel sein, bestmöglich optimiert hinsichtlich natürlich im Vordergrund die Sicherheitstechnik, die ist das Thema Nummer eins sowieso.
Oh, ja.
Aber, wie schon erwähnt, wenn man das vernünftig mit dem Wissen und dem Applikationsspezifischen zusammenbringt, ist das nicht zwangsläufig ein Hindernis, was Produktivität und so weiter betrifft. Im Gegenteil, oftmalig erlebt man auch, dass Lösungen aus Unwissenheit oder weil man sich vielleicht nicht getraut hat, auf neue Sachen zurückzugreifen, vielleicht sogar an ihrer Effektivität und Wirtschaftlichkeit Einbußen haben.
Weil es lief ja eh die letzten Jahre ganz gut und dann stellt man sich natürlich nicht die Frage, ob es besser geht.
Ganz genau. Ja. Und genau für diese Punkte, glaube ich, ist es immer wichtiger, dass man sich wirklich auch extern Kompetenzen, gerade, wir haben erwähnt, KMUs, wir haben viele, Gott sei Dank, aber auch die großen. Es ist nicht so simpel, hier wirklich State-of-the-art-Safety-Lösungen zu generieren und wirklich alle Parameter zu berücksichtigen, da braucht schon einige.
Und den Kundenblick zu verlassen dann wahrscheinlich auch. Ja?
Das absolut Nächste, natürlich, das kennt jeder von uns. Ja. Genau. Man ist natürlich irgendwo eingeschliffen und verliert dann manchmal so ein bisschen vielleicht den Blick für das, was links und rechts noch passiert. Und ich glaube, es ist oft auch gut, einfach so einen Impuls auch nochmal zu bekommen. Selbst wenn ich es dann verwerfe, aber ich glaube, einfach mal
eine Idee haben zum Anreiz.
Genau, mal einen Anreiz. Absolut, ja.
Okay. Sie haben jetzt eben natürlich ganz oft das Thema Safety erwähnt, deswegen sprechen wir ja auch unter anderem. Wenn ich jetzt schaue, welche Aspekte Safety alle beinhaltet und welche Lösungen zum Beispiel eben AFA Schmerzei anbietet, gehört das Thema Safety denn auch schon zu diesem Begriff smarte Produktion? Oder ist das ein davon getrennter Bereich? Oder wie würden Sie das definieren? Also bin ich auch schon auf dem Wege zum smarten Betrieb, wenn ich die Safety-Vorschriften sozusagen erfülle?
Hoffentlich ja. Die Frage ist natürlich, wo beginnt es jetzt und wo hört es auf? Ich glaube, man kann das natürlich nicht so mit einer geraden Linie ziehen und sagen, wann ist es smart, wann ist es nicht smart. Ich glaube auch, letzten Endes, wieder zu sagen, ist wahrscheinlich gar nicht wesentlich. Letzten Endes geht es darum,
Sicherheit
natürlich in erster Linie herzustellen und in zweiter Linie natürlich das Optimum rauszuholen, was sozusagen Bedienbarkeit, Output, Wirtschaftlichkeit etc. betrifft. Ja. Und also die Frage, na, ist es bereits safe, wenn ich einen automatischen Wiederanlauf als Funktion integriere? Aus meiner Sicht ja, weil das ist schon eine gewisse Intelligenz, eine gewisse Funktion, die ich sozusagen klassisch sonst nicht hätte. Klassisch wäre ich aus dem Gefahrenbereich beispielsweise bei einer Laserscanner-Anwendung herausgetreten, hätte dann meine Tasten bedient und hätte sozusagen den Wiederanlauf gestartet. Mhm. Nehmen wir einen Laserscanner beispielsweise von uns, verlasse ich die Schutzzone, kann automatisch, je nachdem, welche Vorbedingungen erfüllt worden sind, automatisch in den Wiederanlauf gehen. Und das ist natürlich schon wieder eine Verbesserung, was Wirtschaftlichkeit, Arbeitsplatzergonomie etc. betrifft, weil der Werker nicht extra irgendwo hingehen muss, nicht irgendwo drücken muss, nicht sozusagen bewusst jetzt irgendwie einen zusätzlichen Arbeitsprozess oder Arbeitsschritt ausführen muss und wir aber trotzdem absolut sicher sind. Ja.
Aber trotzdem liest man, so kommt es mir jedenfalls vor, mindestens 2-3 Mal im Jahr Nachrichten von Betrieben, wo es eben Arbeitsunfälle gibt, die ja auch mit mangelnder Safety zu tun haben. Also es sind ja nicht nur kleine Betriebe, über die dann gesprochen wird, sondern auch größere. Da fragt man sich schon, die Lösungen wären ja da und sie sind so einfach. Der Betrieb sollte ja eben, ob smart oder nicht smart definiert, laufen und trotzdem passiert immer noch was. Das heißt, so sehr ist dieses Thema, was schon so alt ist, doch nicht in den Köpfen angekommen oder in der Notwendigkeit wahrscheinlich?
Jein. Ich glaube, wir haben die letzten 15, 20 Jahre schon eine starke Awareness geschaffen für das Thema Sicherheit. Wie gesagt, also habe doch einiges auch dieser Jahre am heimischen Markt und bei den Kunden auch miterleben dürfen. Ich glaube, es ist schon sehr viel passiert, was auch Information, Aufklärung und so weiter betrifft. Ich kenne auch einige tolle Unternehmen, die in dem Sektor unterwegs sind, die wirklich auch eine Spitzenleistung anbieten und es ist natürlich immer, wie Sie vorher gesagt haben, gibt es Zahlen, wir haben typischerweise sehr alte Maschinen im Feld. Also man darf das nicht unterschätzen. Da gab es einmal Statistik, ich kriege es jetzt nicht ganz zusammen, aber die hat im Wesentlichen gesagt, dass die durchschnittliche Maschine 20 Jahre plus ist, die man so in der Verwendung in Mitteleuropa
hat. Was ja nicht schlecht ist.
Was ja prinzipiell gut ist, ja auch in Zeiten von Nachhaltigkeit absolut. Ja. Ja. Das Thema ist natürlich immer Stand der Technik, ist ja auch etwas, was die Norm dann letzten Endes vorgibt. Ja. Und Stand der Technik ist natürlich heute so, morgen so. Also da tut sich natürlich was. Und dann sind wir genau bei dem Punkt, ich habe bestehende Prozesse, ich habe bestehende Abläufe. Jetzt ist es in der Regel ja auch eine gewisse Verkettung in der Produktion. Ich kann ja den Einzelproduktionsschritt auch nicht komplett losgelöst betrachten als Maschinen- oder Produktionsverantwortlicher. Und das sind genau die Punkte, wo ich einfach dann denke, zum einen die technische Herausforderung, die Komplexität, die größer wird. Ja, wir reden zunehmend von Robotik, wir reden zunehmend von Anwendungen, wo zukünftig auch dynamische Schutzfelder vielleicht einmal ein Thema spielen, also sprich zutrittsabhängige oder positionsabhängige, reduzierte Geschwindigkeiten, sicher reduzierte Geschwindigkeiten, Warnfelder, die dann sozusagen in sicher reduzierte Geschwindigkeiten überführen, bis halt dann tatsächlich der Stillstand erfolgt. Wie ich erwähnt habe, automatischer Wiederanlauf und Sie sehen, da gibt es ganz, ganz viele Themen zu berücksichtigen. Also es ist nie sozusagen, selbst wenn das eine Systemlösung ist, muss ich mir natürlich die Gegebenheiten vor Ort individuell anschauen und wirklich abwägen, was und wie kommt jetzt die Lösung bestmöglich zur Geltung.
Und nicht nur die Möglichkeiten wahrscheinlich, die Sie erwähnt haben, zu eruieren, sondern vor allen Dingen ja auch die Richtlinien. Also wir sprechen jetzt eben dieses Jahr auch über die NIS 2. Wir haben dann auch noch die neuen Maschinenverordnungen. Also die ganzen Änderungen, die Betriebe ja betreffen, ob sie möchten oder nicht, sagen wir es mal so. Das heißt, das hatten Sie ja auch schon ein bisschen erwähnt, ist die Notwendigkeit. Ja, ob ich jetzt das Ganze als sinnvoll erachte oder nicht. Es geht eben einmal um das Safety und zum anderen aber auch um diese ganzen Vorschriften. Ja. Halt. Ja, das heißt, das kommt auf die Kunden jetzt auch nochmal drauf zu.
Absolut. Und wie schon erwähnt, ich meine, wir haben vorher kurz Cybersecurity angerissen und das Thema wird natürlich jetzt für alle zum Thema tatsächlich. Ich meine, es war zweifelsohne wahrscheinlich für jedes Unternehmen irgendwo eins. Manche waren ja auch schon leidgeprüft. Also
und haben es kommuniziert oder
haben es kommuniziert oder nicht kommuniziert, absolut. Das ist natürlich, ich muss mich zwangsläufig mit dem auseinandersetzen, auch weil ich natürlich auch gewissermaßen Vorzüge von smarten Produkten oder smarten Anwendungen nutzen möchte. Aber wie gesagt, selbst wenn die jetzt unter Anführungszeichen gar nicht smart ist, muss ich mir trotzdem überlegen, wie ich meine Steuerung letzten Endes sicher mache, auch was Cybersecurity-Ansprüche betrifft. Ja.
Na, gerade wenn die Mitarbeiter auch mit im Spiel sind.
gab es einen ganz berühmten Kriminalpsychologen, einen Österreicher, einen Profiler, der da auch mal referiert hatte, dass tatsächlich die größere Gefahr aus dem Unternehmen ausgeht. Das heißt, und das ist ja auch etwas, was ja auch mit der Safety auch mit abgedeckt wird. Also sprich, wer nimmt was wann im Betrieb, wer ändert was.
Wer darf wen vertreten.
Genau, wer darf was sozusagen auch sensortechnisch, steuerungstechnisch ändern und eingreifen. Ja.
Oder wenn Mitarbeiter Unternehmen verlassen. Also es stellen sich eigentlich im Grunde genommen immer die gleichen Fragen dann halt auch. Ja. Und ich glaube, da muss man einfach wirklich noch mehr den Fokus dann drauf richten. Aber wie Sie erwähnt haben, mit Unterstützung von Experten natürlich eigentlich kein Problem. Sie hatten jetzt schon erwähnt den Bereich Robotik. Wir alle wissen, dass halt die Robotik ja auch sehr viel Zuwachs gerade erfährt. Dann gibt es noch den Bereich Intralogistik, wo ja die Robotik dann auch teilweise reinspielt. Das sind also wirklich so Oberthemen oder Bereiche, die ja im Moment einfach aus allen Nähten platzen, wo man natürlich auch mit den angesprochenen Themen schauen muss. Haben Sie da Referenzbeispiele, die Sie vielleicht nennen können?
Ja, also ganz klar, wie schon erwähnt, der Zugang oder der oftmalig erste Zugang beispielsweise über so ein Feldbus-Gateway, wo eben Verdrahtungsaufwände eingespart werden in erster Linie oder reduziert werden, vor allem eben bei dezentralen Anwendungen, großen Maschinen, beispielsweise Fördertechnik, Hängefördertechnik, also alles, wo hunderte Meter, Kilometer tatsächlich auch verteilte Sensorik, Intelligenz in der Lagerhalle, in der Produktion sitzen und sind. Da ist natürlich immer relativ spannend, wenn man hier sozusagen Insellösungen hat und sozusagen dadurch den unmittelbaren Verdrahtungsaufwand mal deutlich reduziert, weil man kann sich vorstellen, für jeden Sensor, jeden Aktor da Leitungen in, das macht keiner. Also da muss man typischerweise oder greift man typischerweise auf solche Systeme zurück. Ja. Und natürlich Robotik angesprochen, also klar, das Thema Laserscanner ist natürlich überall zu sehen, aber auch, weil wir vorher über Bildverarbeitung gesprochen haben, auch das Thema beispielsweise Time-of-Flight-Kameratechnologie. Auch die gibt es bei Schmersal im Nicht-Sicheren. Zumindest ist das das, wo die meisten gerade so unterwegs sind. Aber auch hier zeichnet sich natürlich der Weg ab, dass die nächste Stufe dann natürlich im Idealfall eine räumliche dreidimensionale Absicherung sein soll. Ja. Das ist natürlich das, wo, glaube ich, dann der nächste Quantensprung dann auch möglich ist, sozusagen wirklich eine räumliche Überwachung, eine räumliche Schutzfelder zu generieren.
Und jetzt möchte ich zum Schluss nochmal auf ein Thema zu sprechen kommen, was Sie anfangs erwähnt hatten, also das Consulting-Angebot. Man hört ja auch von vielen anderen Unternehmen, dass Consulting, Beratung, also Begleitung, was wir auch schon kurz besprochen hatten, immer entscheidender wird und auch wichtiger bei den Kunden, bei den Unternehmen. Was genau bietet jetzt Schmersal in diesem ganzen Consulting-Komplex an, beziehungsweise seit wann und wie ist man vielleicht, sofern es neu ist, auf die Idee gekommen oder wird das Ganze ausgebaut? Da wären vielleicht so ein paar Hintergründe noch ganz spannend.
Also es ist nicht neu, ja. Es hat insofern jetzt sozusagen ein größeres Dach bei uns nochmal bekommen, weil wir einfach, wie wir schon besprochen haben, einfach die Notwendigkeit sehen, auch vor allem, um unsere Hardware, unsere Lösungen auch zu platzieren, braucht es eben auch diese Beratung. Und was es beinhaltet, wie wir schon erwähnt haben, es fängt bei Schulungen und Seminaren an, die von kostenlos bis kostenpflichtig sind. Es geht weiter zur Planung, Projektierung, also wirklich Risikobeurteilungen zu machen, tatsächlich Konzepte zu erarbeiten, CE-Zertifizierungen, also im Prinzip die komplette Bandbreite, bis hin zu Serviceleistungen wie einer Nachlaufzeitmessung oder alles, was sozusagen im Dienstleistungsbereich dann beispielsweise wiederkehrende Prüfungen, Inspektionen, also all diese Dinge. Und geht natürlich dann weiter, wie schon erwähnt, bis zum Outsourcing, wenn das sozusagen gewünscht ist. Wir haben ein paar internationale Kunden, wo wir wirklich dann weltweit den Support und diese Umsetzung dann gewährleisten. Das ist eben genau der Grund, warum der Mehrwert auch mit diesem internationalen Team eben gegeben ist, weil wir hier wirklich weltweit aufgestellt sind, sozusagen einen großen Pool an Experten dadurch weltweit haben, ja, und dann eben auch überall unseren Kunden dann diese gewünschte Dienstleistung auch anbieten können. Wie schon gesagt,
es geht in vielen Sprachen dann eben.
Natürlich, das ist das Nächste. Haben, ja. Englisch, Brasilianisch, Chinesisch, Indisch, also okay. Deutsch natürlich. Also
groß abgedeckt.
Ist ja natürlich auch notwendig, weil sie natürlich die Dokumentation in Landessprache beibringen müssen, die Leute schulen und. Und da sehen wir einfach auch so ein bisschen einen Fokus für uns die nächsten Jahre, hier wirklich auch zu wachsen und das kontinuierlich auszubauen. Bauen, auch natürlich bei uns in Österreich.
Das wollte ich fragen, also auch in Österreich, das heißt, das Team wächst dann auf jeden Fall die nächsten Jahre auch,
genau.
Unter anderem im Consulting-Bereich dann.
Das ist absolut die Philosophie und auch der Wunsch, ja, und auch der Plan. Wir werden auf jeden Fall hier die Kompetenzen entsprechend mit nachziehen, beziehungsweise, wie ich schon erwähnt habe, durch dieses internationale Team haben wir die Möglichkeit, einfach auch hier uns einfach bestmöglich aufzustellen, je nachdem, was der Kunde gerade auch braucht. Ja, weil, wie wir schon besprochen haben, es fordert ja doch einiges an Ressourcen und auch an Know-how, um wirklich solche Sachen anbieten zu können. Und ich glaube, wie schon erwähnt, das ist genau das, was gerade kleinere, mittlere, aber auch Großkunden oft einfach brauchen. Und wenn es nur ist, der quasi als prüfendes Auge nochmal drüber schaut und mit einem wirklich nochmal durchgeht, ob das wirklich passt. Also
das heißt, wir haben jetzt wirklich sozusagen so einen Überblick, was die nächsten Jahre noch kommt. Es wird viel passieren und das Angebot, das Schmersal zur Seite steht, ist auf jeden Fall da. Jetzt habe ich zum Schluss sozusagen eine allgemeine Frage. Das ist immer so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Wie entwickelt sich das Ganze weiter? Weil was wir wissen, ist im Moment ist wirtschaftlich alles ein bisschen herausfordernd. Dennoch gibt es die Vorschriften und die Bedürfnisse. Wie sehen Sie die nächsten Jahre, wie sich sozusagen der Markt entwickelt?
Ja, also zweifelsohne, wir sind natürlich in einer spannenden wirtschaftlichen Situation weltweit gesehen, aber auch insbesondere in Europa. Ich glaube, die einzige Möglichkeit für uns ist einfach nur, das besser zu machen, das auszubauen, dran zu bleiben. Also ich glaube, den Kopf da jetzt in den Sand zu stecken, ist keine Option für niemanden. Ja, da wird definitiv am wenigsten passieren. Ich glaube, gerade das sollte vielleicht auch nochmal ein Anstoß, hoffe ich, sein, dass man sich vielleicht nochmal überlegt, wie positioniere ich mich wirklich, wie kann ich vielleicht was optimieren. Ja, ich glaube, wie wir erwähnt haben, da gibt es viele Potenziale und natürlich ist das mitunter vielleicht auch mal mit einem Investment verbunden. Das muss nicht immer monetär sein, das kann auch mal eine zeitliche Komponente sein, die ich reinstecken muss, um mich in ein Thema reinzuarbeiten als Unternehmer. Aber ich glaube, am Ende des Tages zahlt sich das aus und ich glaube, das wird auch der einzige Schlüssel sein, wie wir uns einfach auch behaupten können, sozusagen im internationalen Konkurrenzkampf über Wissen, über Know-how, über gute Produkte, über hohe Qualität.
Und Flexibilität. Und Erreichbarkeit wahrscheinlich genauso.
Absolut. Also man sieht es ja, glaube ich, die letzten Jahre, es ging sehr schnell digital von Vollgas auf Null und von Null auf Vollgas. Und ich glaube, diese Phasen kommen mitunter, wie es so schön heißt, in der disruptiven Veränderung stärker, unvorhersehbarer und eben auch nicht planbarer, auch nicht mit immer nachvollziehbar für den Einzelnen. Und deswegen aktiv bleiben, schauen, welche Möglichkeiten da sind, permanent evaluieren und die richtigen Partner an Bord holen und dann gemeinsam sozusagen gestärkt aus dem Ganzen rausgehen. Und bin absolut zuversichtlich, dass wir da wieder deutlich bessere Zeiten erleben werden und die Technologie ist da. Nutzen. Ja.
Gut, dann sage ich ganz herzlichen Dank, Herr Pfaller. Alles Gute für die nächsten Jahre und vielen Dank für die Information und das Gespräch.
Danke herzlich.